Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stab seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiden. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt.
Ich bete. Was für eine großartige Vision, die du deinem Propheten vor nunmehr über zweieinhalbtausend Jahren geschenkt hast. Sie weckt in uns eine Sehnsucht. Ja, möge es doch so harmonisch zugehen in dieser Welt. Doch allzu oft erleben wir das ganz andere. Wie gut, dass du uns dann mit dieser Vision daran erinnerst, dass du anderes bereithältst, dass du anderes willst. Möge dies, dein Wort, sich tief in unser Herz senken, diese Sehnsucht wachhalten und uns Mut machen, nach deinem Wort uns auszurichten, das zu erhoffen, dass es kommt, und zugleich so zu leben, dass ein wenig davon in hier und jetzt schon erfahrbar wird. So bitten wir dich, dass du jetzt redest und hilf du uns zu hören, so wie es für uns gut und hilfreich ist und wie es dazu bringt, uns dazu bringt, dir allein die Ehre zu geben. Amen. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, vielleicht kennt der eine die andere dieses Bild oder zumindest ähnliche Bilder. Ich gebe zu, es ist ein wenig kitschig. Aber vielleicht gerade auch deshalb so eine treffliche Darstellung dieser Vision des Jesaja. Das Bild einer völligen Idylle, paradiesisch. Der kleine Knabe mit Kalb und Löwe, Wolf und Schaf. Alle einträchtig beieinander, vollkommener Friede, alle Kreatur miteinander versöhnt. Auch dann, wenn die Weihnachtstage gute Tage waren, friedvoll, ruhig oder meinetwegen auch fröhlich beschwingt, aber eben anders als der Alltag, anders als die Tage im übrigen Jahr, so friedvoll, so idyllisch, so paradiesisch wie diese Verheißung waren sie nicht. Und auch die Weihnachtsszene, die erste Weihnachtsszene sozusagen, kommt da nicht mit. Ein Viehunterstand in Kaff Bethlehem, das Kind in einem Futtertrog, nur Ochs und Esel, keine Schlange, kein Löwe, vielleicht kurzzeitig ein paar Schafe. Weise bringen zwar königliche Geschenke, der amtierende König hat Angst um seinen Thron. Doch das Kind in Windeln ist so wenig königlich, Und als Erwachsener, viele Jahre später, trägt er zwar eine Krone, aber es ist eine Dornenkrone. Nein, die Vision des Jesaja ist sehr viel größer, grandioser, hat sich so noch nicht erfüllt. Nun ist das Jesuskind der Überlieferung nach königlicher Abstammung. Wir haben es vorhin gesungen. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart, wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art, von Isai also, dem Vater des König Davids. Und wer wollte leugnen, dass Jesus nicht die Gaben dieses Gotteskindes besessen hätte? Er hat sie gesagt, Worte der Weisheit, göttliche Weisheit, zwei Kostproben. Ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen hast, den Unmündigen aber offenbart hast. So sagt Jesus Matthäus 11. Oder einige Kapitel später können wir ein anderes Wort Jesu lesen oder hören. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist das möglich. Und sein Verstand war scharf, messerscharf und mit Geist gewürzt. Die fiesen Fangfragen seiner Gegner hat er geistreich pariert, wie zum Beispiel die, ob dem Kaiser Steuern zu zahlen seien. Was für eine gemeine Frage, ganz gleich, wie er antworten würde, sie hätten ihn am Wickel, so war ihr Gedanke. Doch seine Antwort voller Klugheit. Er fragt sie zurück, was seht ihr auf dieser Münze, dem gängigen Geldstück der damaligen Zeit, dem Denar? Das Gesicht des Kaisers? Na dann, gebt dem Kaiser, was ihm gehört. Und Gott, was Gott gehört. Sein Rat, auch sein Rat war Gold wert. Zum Beispiel der an die Ehebrecherin. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und seine Erkenntnis war Gottes Erkenntnis pur. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Und der, dem es der Sohn offenbaren will. Und die Stärke Gottes hat er aufblitzen lassen. Er hat Kranke geheilt, Besessene befreit, Tote auferweckt. Und sein ganzes Leben und vor allem sein Sterben legen Zeugnis ab von seiner Gottesfurcht. Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Und er hat sich geradlinig der Armen und Elenden wahrhaftig und mit Liebe angenommen, ihnen Recht verschafft und Gerechtigkeit aufblitzen lassen. Und er hat sich den Starken und Selbstgerechten widersetzt und mit seinen Worten sie ihrer Heuchelei entlarvt. Und obwohl das alles in Jesus uns begegnet ist, den Menschen damals begegnet ist, ist mit ihm nicht das messianische Friedensreich angebrochen, so wie es der Prophet Jesaja geschaut und beschrieben hat. Noch immer triumphiert Ungerechtigkeit. Noch immer wird das Recht gebeugt. Noch immer wird Armen und Schwachen ihr Recht verwehrt. Noch immer bleiben viele Verbrechen ungesühnt. Noch immer plündern und morden Machthaber. Und wie gesagt, das Fest der Liebe und des Friedens, so wie das Weihnachtsfest ja gerne bezeichnet wird, hat nur sehr wenig Ähnlichkeit mit dieser Vision. Und alles, was da an Ähnlichkeit sein mag, ist spätestens übernächste Woche Dienstag nach dem Dreikönigsfest, also nach den weihnachtlichen Festtagen, erledigt, wenn wir wieder in den Alltag zurückkehren und da durchstarten müssen. Ja, und obwohl das alles so ist, hat etwas völlig Neues begonnen, damals im Stall in Bethlehem. Hat in Jesus etwas von dieser Vision des Jesaja eine erste, noch verhüllte Erfüllung gefunden. Er hat etwas in Gang gesetzt, das seitdem nicht mehr zu stoppen gewesen ist, auch wenn es immer wieder Menschen und Mächte versucht haben. Menschen sind von eben diesem göttlichen Geist ergriffen worden, der in Jesus Christus zu entdecken war. Menschen haben sich von seiner Liebe anstecken lassen. Menschen haben angefangen, seiner Kraft zu vertrauen. Menschen haben mit der Kraft des Geistes geheilt, Tote auferweckt. Menschen reden in der Kraft des Geistes, Worte der Weisheit, der Erkenntnis, zeigen einen übermenschlich brillanten Verstand. Menschen leben in der Gottesfurcht, aus dem tiefen, ehrfürchtigen Vertrauen, dass Gott ihr Schöpfer ist, der es nicht nur gut mit ihnen meint, sondern der es auch gut mit ihnen macht. Gehören wir zu diesen Menschen? Lassen wir uns anstecken von dieser Vision des Jesaja? Ist sie Teil unserer, deiner, meiner Hoffnung? Verstehen wir uns selbst, sehen wir uns selbst als die, die schon etwas von der Erfüllung Christi in sich tragen? Wenn wir darauf warten, wenn wir darauf bauen, dass er das All vollenden wird, tun wir das? Dass er sein Gericht halten wird und dass dann alle ihr gerechtes Urteil erhalten, dass die Ungerechtigkeit in dieser Welt eben nicht ungesühnt bleibt, dass die Tyrannen und Diktatoren, die korrupten Machthaber und die Rechtsverdreher zur Rechenschaft gezogen werden? Und verstehen wir uns als solche, in denen bis dahin etwas von dieser noch verhüllten, aber doch schon Erfüllung aufblitzen lassen in ihrem Leben? Als Menschen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen können, weil sie eben ein Gespür dafür haben, was wahrhaft gerecht ist? Als Menschen, die nicht nach dem Anschein der Person urteilen, sondern nach den Taten? Die sich nicht den Mund verbieten lassen, sondern das Unrecht beim Namen nennen? Die es nicht kalt lässt, wenn Menschen kein Auskommen haben, obwohl sie 10, 12 Stunden am Tag arbeiten? Die es nicht kalt lässt, dass der weitaus kleinere Teil der Menschheit auf Kosten des größeren Teils ein Leben im üppigsten Wohlstand lebt? Die es nicht kalt lässt, dass immer noch Millionen von Kindern hungern und keine Chance auf ein anderes Leben haben? Die es nicht kalt lässt, dass wir die Tiere, Kreaturen, Geschöpfe Gottes nicht nur wie Vieh behandeln, sondern wie Industriegut, so als ob wir es selbst hergestellt hätten? Und diese Fragekaskade könnte ich jetzt auch noch durchaus einige Minuten fortsetzen. Lässt uns das alles nicht kalt? Macht uns das unruhig? Auch am Ende des Weihnachtsfestes hören wir solche Fragen nicht gerne. Und ich weiß das und ehrlich gesagt, ich frage sie auch nicht gerne, weil ich ja selbst zu diesem kleineren Teil der Menschheit gehöre, weil ich selbst gerne Fleisch esse und genieße und nicht gerne dafür viel zahlen will. Und jetzt könnte ich wohl all das gerade Aufgezählte fortsetzen und auf mich beziehen, mir selbst ankreiden, weil all das mich allzu oft doch kalt lässt. Ich das gerne ausblende. Und dann reden wir frommen Leuten vom Evangelium, dass wir weitersagen wollen und dass das ja unsere Aufgabe ist, Menschen zum Glauben einzuladen. Ja, und das ist ja auch richtig. Das ist unser Auftrag, ganz ohne Frage. Aber eben nicht unser einziger. So viele Prophetenworte, die dazu herausfordern, sich für Gerechtigkeit, insbesondere auch für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Und nicht nur die Schöpfungsgeschichte mahnt uns mit der Schöpfung, gut umzugehen, sie zu bewahren. Und so viele Worte Jesu, die er gesagt hat zu unserem Umgang mit den Worten und mit der Macht. Und wenn wir mal darüber nachdenken, müssten wir feststellen, dass es auch für unser missionarisches, also unser evangelistisches Zeugnis nicht unerheblich ist, wie wir als Christinnen und Christen in dieser Welt selbst leben. Wie wir eben mit Geld und Gut umgehen und mit dieser Schöpfung. Wer die gute Nachricht verkünden will, der kommt nicht darum herum, sich Gerechtigkeit auf die Fahnen zu schreiben. Gerade weil wir wissen, dass Christus wiederkommen wird und Gerechtigkeit bringen wird, den vollen Shalom für alle Kreaturen, für seine gesamte Schöpfung. Gerade deshalb wissen wir doch eben auch, dass ihm das am Herzen liegt und dass wir uns mit seiner Kraft schon jetzt dafür einsetzen können. Zumindest in unserem eigenen Lebensbereich, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in Vereinen, überall da, wo wir mit anderen Menschen zu tun haben. Und wir können uns für all diese Fragen beschäftigen. Friday for Futures, warum gehen die Menschen auf die Straße? Politische Fragen, wie sieht's da aus? Wir können uns informieren. Denn etwas soll uns und kann uns Christen ja auszeichnen, dass wir nicht vom Haben leben, sondern vom Sein. Vom Christsein. Wir leben von dem, der alles für uns hingegeben hat, Mensch wurde, den Tod erlitt und dem Gott neues Leben schenkte, ewiges Leben. Wir leben durch ihn, dessen Geburt wir in diesen Tagen feiern. Am Ende des Weihnachtsfestes und dem Übergang vom alten zum neuen Jahr haben wir vielleicht die Muße, darüber nachzudenken, wie wir, wie du und wie ich, diese Welt ein wenig besser, ein wenig gerechter machen können. Und wie wir die gute Nachricht, dass Gott unser Leben heil macht, dass in Jesus Christus Frieden und Gerechtigkeit ein Gesicht bekommen haben, wie wir diese gute Nachricht deutlicher in unserem, durch unser Leben rüberbringen können. Denn das ist es ja, was Gott möchte. Wir lesen es in den letzten Sätzen. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. Möge das in deinem und in meinem und in unserem gemeinsamen Leben schon aufbrechen.